Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk mit den Dia-Engeln, eurem Podcast rund um die Unterstützung bei Fragen zu Diabetes. Diese Folge wird euch präsentiert von MySchoolCare und Andres Apartments. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk mit den Dia-Engeln. Wir freuen uns, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid. Heute stellen wir euch Andreas Water vor. Andreas ist Ernährungsberater und hat selbst auch Diabetes, und zwar Diabetes Typ 2. Momentan schafft er es ohne Medikamente, mit guter Ernährung und Bewegung seinen Typ 2 Diabetes im Griff zu haben. Wie genau er das schafft und die spannende Geschichte, wie Andreas zu den Dia-Engeln kam, das hört ihr jetzt. Ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Thomas. Schön, dass wir heute an einem Sonntagmorgen podcasten. Wir hören uns ja dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal im Podcast. Fangen wir doch mal ganz kurz mit dir an, Thomas, bevor wir zu unserem tollen Gast kommen. Wie geht's dir? Was machen die Dia-Engel? Gibt es momentan irgendwelche neuen Projekte?
Ja, hallo zusammen da draußen. Wie gesagt, ist das der erste Podcast in diesem Jahr. Und bei der Dia-Engel, bei den Dia-Engeln, ich bin auch schon ziemlich verpeilt heute noch, geht es drunter und drüber. Es gibt sehr viel spannende Sachen in Zukunft. Da wir heute unseren Gast und den Andreas eben haben, unseren Ernährungsberater. Wir haben viel, viel geplant. Wir haben viel geplant mit unserem Projekt für Kinder und Jugendliche mit Diabetes. Und darauf freuen wir uns eben, euch darüber zu berichten.
Genau, und da halten wir euch sicher im Podcast auf dem Laufenden und auch auf eurem Instagram-Account. Jetzt zu dir, Andreas. Schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz vor.
Hallo und einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Andreas. Ich bin mittlerweile zarte 60 Jahre alt und habe vor 5,5 Jahren ist jetzt her die Diagnose Diabetes Typ 2 bekommen. Ich habe dann mein Leben vom Kopf wieder auf die Füße gestellt, habe 35 Kilogramm abgenommen, die Ernährung umgestellt und sehr viel Bewegung in meinen Tag integriert. Ich würde mal ganz einfach meinen, ich wollte es dann genau wissen, wie geht das mit der Ernährung? Habe dann selber noch mal eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht und bin jetzt also tätig doch für etliche Projekte. Eines meiner Herzensprojekte oder das absolute Herzensprojekt ist das Projekt mit den Dia-Engeln. Kochen mit Andreas, wo wir wirklich Kinder und Jugendliche im Rahmen der Prävention für gesunde Küche begeistern wollen. Und ich muss sagen, das macht auch sehr, sehr großen Spaß.
Was war denn davor, bevor du den Diabetes Typ 2 bekommen hast, so dein eigentlicher Alltag? Was hast du denn so gearbeitet und wie ist das denn so abgelaufen? Weil du ja jetzt meintest, du hast dich einmal um 180 Grad gedreht. Wie lief das denn vorher ab? Ich glaube, da geht es ja vielen Diabetikern mit Typ 2 ähnlich.
Naja, sagen wir es mal so. Ich habe einen ziemlich anstrengenden Bürojob gehabt. Ich war als Jurist tätig und ich habe dann über Jahre hinweg meine Bewegung komplett vernachlässigt. Ich habe alles gegessen, was mir so in die Quere kam, egal ob das jetzt gesund, ungesund war. Es musste viel sein. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe mich so gut wie nicht bewegt. Ich habe sogar fertiggebracht, mit dem Auto 500 Meter ins Büro zu fahren und bin dann nachmittags, wenn ich nach Hause gekommen bin, zack, auf die Couch. Und dann habe ich mich von der Couch zum Kühlschrank geschleppt, also haufenweise Gummibärchen gegessen und anderes Zeugs. Und wie sagt man mal so schön, von nichts kommt nichts. Und ich hatte dann insgesamt bei einer Körpergröße von 1,90 Meter, 115 Kilogramm. Und das nennt man also, glaube ich, Adipositas Grad 1 mit einem BMI von, ich glaube, knapp 32. Und da mussten Änderungen her.
Auf jeden Fall. Und Thomas hat schon so ein bisschen angeteasert. Der hat mir erzählt, dass du mittlerweile deinen Diabetes Typ 2 ohne Medikamente bewältigst, wirklich nur durch Ernährung und Bewegung.
So ist das. Also man kann wirklich eine ganze Menge machen. Ich glaube, Diabetes in die Remission zu bringen von Heilung würde ich nicht reden. Da kommen wir aber nachher noch drauf. Denn es ist so, eine extreme Gewichtsabnahme im zweistelligen Bereich, glaube ich, ist eine der Voraussetzungen, dass es einem gelingt, den Diabetes in die Remission zu bringen. Dann ungefähr eine Stunde Bewegung täglich, mindestens. Und natürlich gesund essen, wobei ich kein Mensch bin, der jetzt eine Low-Carb-Ernährung oder der eine ketogene Ernährung bevorzugt. Also ich persönlich orientiere mich so ein ganz klein wenig an den Regeln der Trennkost. Es ist zwar mittlerweile, wie sagt man, wissenschaftlich belegt, dass das nicht unbedingt günstig sich auswirkt, aber ich liebe das und es hat mir sehr weitergeholfen. Und ich sag mal so, der Erfolg gibt mir ja an irgendeiner Stelle recht und mein HbA1c liegt, glaube ich, bei 5,4 irgend sowas. Also ja, und ich brauche, wie gesagt, keine Medikamente.
Und die Leute scheren ja Diabetes immer so über einen Kamm. Dabei gibt es ja verschiedene Arten von Diabetes. Du hast jetzt Typ 2, ich zum Beispiel habe einen Typ 1er. Und das sind ja doch irgendwie auch sehr unterschiedliche Krankheiten. Gibt es da aus dem Fachbereich Ernährung und Bewegung spezielle Unterschiede, die du uns so ja jetzt auf Anhieb mal ganz kurz erläutern kannst? Oder sagen wir mal, unterrichtest du das auch anders, dass so Diabetes Typ 1 und Menschen mit Diabetes Typ 2 sich dann einfach anders ernähren? Oder wie ist das?
Also es sollte eigentlich die Ernährung für alle Menschen relativ gleich sein, egal ob sie Diabetes haben oder nicht, nämlich vorwiegend gesund. Und ich sage mal so, ich würde sagen, für meinen Teil habe ich das jetzt verinnerlicht. Ich weiß, was mir gut tut, ich weiß, was mir nicht gut tut. Und ich kenne ja auch etliche im Rahmen der oder etliche Menschen mit Diabetes Typ 1. Und beim Typ 1 Diabetes ist es leider nicht immer so konsequent. Also viele sind ja da so, naja, die Pizza mit dem Weißmehl beim Italiener, die hat dann zum Beispiel super lecker geschmeckt und dann geht der Blutzucker natürlich steil. Und da kommt dann auch teilweise der Algorithmus der Pumpen oder nicht unbedingt hinterher, sodass der gerne dann mal über 300 liegt. Und da sage ich immer, also lasst diese Weißmehlpizza weg und nehmt euch dort eine Vollkornpizza. Das Problem ist, dass es die natürlich im Restaurant nicht gibt. Also das muss man selber machen. Aber glaub mir eins, diese Pizza, wenn du dann so eine Pizza essen wolltest, wie die normale beim Italiener, du würdest die nicht schaffen, weil das natürlich also auch vom Nährstoffgehalt sehr intensiv ist, so ein Vollkornboden. Und ich schaffe da vielleicht eine halbe Pizza, wenn ich mir Mühe gebe.
Und was empfiehlst du denn jetzt zum Beispiel gerade Menschen mit Diabetes Typ 1? Die haben ja öfter auch mal das Problem, in den Unterzucker zu fallen.
Ja,
So,
auf
und
jeden
dann stopft man sich ja manchmal voll mit Süßigkeiten, was ja so einer gesunden Ernährung jetzt nicht gerade gut tut oder förderlich ist. Was gibt es denn da so für Tipps und Tricks, wo du sagst, so, hey, das kann man zu sich nehmen und es ist trotzdem weiterhin irgendwie gesund?
Also sagen wir es mal so, natürlich muss, wenn der Körper in den Unterzucker geht, muss Glucose rein. Das hilft alles nichts. Also da kannst du machen, was du willst. Und ich sag mal so, das hat sicherlich auch jetzt nicht unbedingt was mit Ernährung zu tun. Das hat jetzt ganz einfach nur was damit zu tun, dass eine Unterzuckerung halt beseitigt werden muss. Aber um es mal so zu sagen, wenn man sich vielleicht so ernährt, dass man wirklich ausgewogen, dass man gar nicht erst diese Spitzen kriegt, dass der Blutzucker, wer weiß, wie hoch schießt. Natürlich, Ernährung, denke ich mal, ist da ganz, ganz wichtig. Und da gibt es natürlich andere Faktoren, zum Beispiel Sport kann zum Unterzucker führen. Da empfehle ich beispielsweise immer, vor dem Sport guckt, wie euer Blutzucker ist, also da gegebenenfalls noch was essen, dass er so mit einem Blutzucker von 160, 170 startet. Also natürlich kennt man dann seinen Körper am besten, aber das ist dann eigentlich ein Garant dafür, dass man nicht in den Unterzucker geht. Und ansonsten aber auch immer zur Sicherheit die kleinen Hypohelfer dabei haben. Also zum Beispiel ist es da dann so, ich glaube, 10 Gummibärchen, die bringen den Zucker auch wieder in Schuss. Oder aber bitte keine Süßstoffe hier verwenden, sondern dann wirklich den Zucker pur. Oder eben halt die Glukosepäckchen, was es da so alles gibt. Gibt ja eine ganze Menge da am Markt.
Genau. Dann Thomas, vielleicht möchtest du mal kurz die Geschichte erzählen, wie der Andreas überhaupt zu den Dia-Engeln kam. Du hast gesagt, die ist ganz spannend und witzig. Ja, fang mal an.
Ja, das ist wirklich eine spannende spannende Geschichte. Wir wissen auch immer, und der Andreas auch immer nochmal drüber lachen, weil irgendwie schrieb er mir mal eine Mail und naja, ich bin der Diabetes-Experte und habe ich gedacht, ja, alles klar, du bist der Diabetes-Experte. Naja, gut. Und dann haben wir telefoniert und ja, das Telefongespräch lief eigentlich so gut, weil wir sind in Düsseldorf, Andreas, in Duisburg, Andreas in Düsseldorf, ist ja nicht weit auseinander. Und okay, und schauen wir mal und ja, vielleicht können wir was zusammen machen, weil wir kriegen echt viele Anschriften von Ernährungsberater. Und da habe ich mich mit dem Urs Schaden unterhalten auf dem Düsseldorfer Diabetestag. Und er sagte so, naja, Thomas, der Andreas ist echt top, ne? Mit dem kannst du echt was machen. Der ist gut zu gebrauchen. Der ist echt gut, weil der ist von mir in Behandlung und der lässt alles so von mir absegnen, was er so macht. Und naja, habe ich gesagt, okay. Und dann haben wir mal, waren wir mal in Dortmund bei einer Veranstaltung. Andreas war auch damit bei als Ernährungsberater. Und da habe ich mir so einige Gespräche angehört und habe ich gedacht, ey, die Leute sind voll begeistert. Was macht er jetzt anders? Warum unterhalten sie so lange mit dem als Ernährungsberater und stimmen ihm zu und so, ne? Und der Andreas sagt eben nicht, was weiß ich, das ist die Ernährungspyramide und, das, also das Standardprogramm, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Das hört man von dem Andreas gar nicht, ja, weil er geht wirklich individuell auf die Person ein, was für Probleme da sind, woran es liegen kann, zum Beispiel, weil wenn die Blutzuckerwerte zu hoch sind oder so, ne, Ernährung und Bewegung und sagt direkt, das darfst du, das darfst du, das darfst du. Versuch mal, wenn du das Lebensmittel nimmst, versuch das mal auszutauschen, ne, durch das Lebensmittel oder so, ne, und also echt gut und so sind wir da drauf gekommen, eben, weil wir sowieso Kinder und Jugendliche stehen ja sowieso noch immer im Vordergrund bei uns. Und so sind wir auf diesem Projekt gekommen, Kochen mit Andreas. Und wir machen das zurzeit im Jugendzentrum in Düsseldorf. Und es ist echt Wahnsinn, wenn da so Kinder sitzen oder auch so 6-, 7-Jährige und so, ne? Und schneiden die Möhren und schnippeln. Und das macht so einen Spaß, ja. Und die haben echt Lust darauf. Und der Andreas, der kann das total. Ne? Und das ist echt, echt Wahnsinn. Und dieses Projekt möchten wir natürlich bundesweit machen. Wir wollen uns echt vergrößern. Klar können wir jetzt nicht von Duisburg nach Hannover fahren. Ja, aber da werden wir uns dann eben auch Ernährungsberater oder Diabetesassistenten oder sonstiges irgendwie suchen, die da vor Ort eben mit den Kindern kochen. Und der Andreas, der. Ja, der leitet das alles, das läuft alles unter Andreas seine Feder. Und wir merken im kleinen Rahmen, das, was wir leisten können, da passiert was. Ja, aber da kann der Andreas auch noch, denke ich mal, mehr dazu sagen. Aber eine Geschichte muss ich noch erzählen. Ich meine, Andreas weiß schon, was kommt. Naja, wir waren ja mal in Düsseldorf und ja, der Andreas, der testet auch gerne so Restaurants oder schaut mal, wie diabetesfreundlich sind die Speisen, ja, und naja, da bestellt er eben so einen Hamburger ohne Brot. Naja, ne, die Bedienung guckt ihn an wie ohne Brot. Naja, seine Mama darf das nicht und so, ne? Ja, und weil Andreas, wie er schon sagte, das Brot, was es dazu gibt, den Patty, der ist nicht gesund, das ist einfach nur reines Weißmehl und ja, also da sollte man, klar, dann auch, wenn man irgendwo was essen geht, trotzdem darauf achten, ne? Und da ist Andreas echt streng mit sich selber und finde ich auch in Ordnung so.
Ja, Andreas, magst du mal ein bisschen das Projekt mit dir noch beschreiben? Wie läuft sowas ab? Wie wählst du die Gerichte aus? Wie, ja, gehst du mit den Kids dort um? Wie erreicht man das überhaupt, dass man an diesem Projekt teilnehmen kann?
Also wir haben das ja gemeinsam mit dem Jugendzentrum in Eller auf die Beine gestellt und einmal monatlich bin ich dann also im Jugendzentrum und koche mit den Kindern und Jugendlichen. Und meistens ist es so, wie eigentlich überall, wenn du fragst, was wollt ihr das nächste Mal kochen, weiß nicht. Also ich kenne das hier von meinen Kindern zu Hause, was möchtest du essen, weiß nicht. Also musst du dir irgendwo Gedanken machen. Was könnte denen jetzt schmecken? Ich habe letztens beispielsweise für die Kids einen Bananen-Pancake gemacht mit ein bisschen Ahornsirup. Also es geht ja nicht darum, hier ein Diabetesessen zu zaubern, sondern es geht hier ganz einfach darum, die Kinder eben halt für gesunde Ernährung zu begeistern. Natürlich habe ich das Mehl für den Pancake, das habe ich hier bei mir zu Hause gemahlen. Also ich habe selber eine Getreidemühle. Nehme dann das Getreide, was ich da brauche, also Dinkel oder Weizen, je nachdem, was ich halt nehme. Und dann ist es ganz einfach so, dass ich das mitnehme und dann haben die schon mal wirklich ein vollwertiges Gericht. Und Kinder können natürlich lieben auch ein bisschen Süßes so. Und wir haben dann ganz einfach die Bananen genommen. Und dieses Rezept habe ich aus einem Buch eines Ernährungsmediziners von Herrn Professor Dr. Smollich von der Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Und ich muss sagen, der hat also wirklich auch ganz tolle Rezepte drin und wo man wirklich sagen kann, das sind gute Sachen. Und da ist er mir natürlich als Ernährungsmediziner deutlich überlegen. Und ich bin also auch immer irgendwo im Kontakt, sowohl zum Dr. Schaden als auch zum Professor Dr. Smollich, mit dem ich da mich jetzt irgendwann im Juni auf dem Ernährungsmedizin-Kongress in Leipzig treffe. Und ich denke mal, das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch an die eigene Weiterbildung denkt. Und ein bisschen wissenschaftliche Grundlagen gehören natürlich dazu. Und da ist es eben ganz einfach so, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, hat ihre Leitlinien geändert. Oh, also jetzt ist sie teilweise modifiziert worden und natürlich ein riesengroßer Aufschrei von einigen Öktrophologen auch und die dann sagen, um Gottes Willen, das sind viel zu viel Vollkornprodukte und das geht doch gar nicht und gerade bei Diabetes, ich sage immer, warum geht das nicht? Also wir wollen ja keine, also Kohlenhydrate, darauf haben sie es abgestellt, wir brauchen ja keine einfachen Kohlenhydrate, also sprich Zucker. Wenn man das schon so machen würde, dass man den Zucker eben reduziert, deutlich reduziert, wenn man 25 Gramm bis maximal 50 Gramm pro Tag mit allem, was wir essen, zu uns nehmen, dann ist schon sehr viel gekonnt. Ich glaube, der durchschnittliche Mensch in Deutschland isst ungefähr 100 Gramm Zucker pro Tag. Und das ist deutlich zu viel. Genauso wie der Salzkonsum zu viel ist. Also da denke ich mal, ist viel, viel Luft nach oben. Und wir machen das ganz einfach so. Ich unterhalte mich dann mit den Kindern. Ich mache es, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder mal eine Gemüsepfanne machen. Dazu werde ich ein paar Hülsenfrüchte machen. Und das lieben die. Die sind also, es ist ganz wichtig, dass man es wirklich gut würzt, dass man ein paar Kräuter verwendet und ja, dann essen die auch, wie sagt man so, ganz normale und gesunde Sachen. Man muss es ihnen nur hinstellen, man muss es ihnen anbieten und ich kenne keinen, der das nicht probieren würde. Ja, sie sagen immer, das mag ich nicht und so. Ich sage, probier es doch erstmal. Und dann, in den meisten Fällen, ist es so, dass die sagen, ja, schmeckt gut.
Und jetzt ist es ja so, viele Menschen sagen ja, das mit der gesunden Ernährung ist ja gut und schön, aber ich habe keine Zeit. Ich habe das schon ganz oft gehört, so gerade Leute, die halt im Arbeitsalltag stehen, oder natürlich auch gerade Menschen mit Kindern, ja, die sagen, okay, ich habe, was weiß ich, ich muss morgens das Kind in die Kita bringen, da muss schnell irgendwas her, dann muss ich mittags heim, komme gerade von der Arbeit, muss noch irgendwas Schnelles zaubern, dann das Kind beschäftigen, Hausaufgaben machen, dann ist schon wieder abends. Gibt es irgendwelche Tipps, die du geben kannst zu einer gesunden Ernährung, die ja schnell sind vielleicht? Und also ich kenne das zum Beispiel auch so diese Meal Prep-Geschichte, dass man halt sagt, man bereitet einfach viel schon vor. Was gibt es da, was man machen kann, um das einfach besser in den Alltag zu integrieren?
Da gibt es eine ganze Menge. Du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt auf die Idee kommst und sagst, okay, ich mache beispielsweise Hülsenfrüchte, ich mache mir die mal selber, ich kaufe mir ein Kilo beispielsweise weiße Bohnen oder Kichererbsen, dann legst du die über Nacht am Wochenende meinetwegen ins Wasser ein und garst die dann am Folgetag. So, und dann kannst du die nachher in den Kühlschrank stellen und nimmst dir dann raus, was du brauchst. Und ich sag mal so, ein bisschen Gemüse zu schnibbeln und eine Dose gehackte Tomaten da mit reinzugeben. Ich glaube, das ist ein Aufwand von nicht mal 20 Minuten, bis man das fertig hat. Also das ist, denke ich, durchaus vertretbar. Und ansonsten ist es so, Klar, viele werden sagen, was esse ich jetzt? Also kauf dir dann eben halt zum Beispiel ein Vollkornbrot, wenn morgens viele essen zum Beispiel gerne Brot oder eben halt auch das, wie sagt man, das berühmte Müsli. Ja, beim Müsli eben halt wirklich darauf achten, dass man nicht diese Kelloggs-Müsli-Mischungen, die also haufenweise Zucker drin haben, oder einer meiner Favoriten auch hier, My First Müsli, Seitenbacher, wie sie alle heißen, die Unmengen an Zucker an ihr Müsli dran tun, das muss nicht sein. Sondern Müsli sollte so sein, dass es möglichst wenig Zucker hat. Ich habe jetzt ein Kakao-Müsli mal im Test gehabt. Der Thomas kennt das. Das ist die Firma Pur Müsli in Berlin. Und dieses Kakaogenuss ohne Reue hat in der Tat 0,1 Gramm Zucker. Es ist wirklich, wenn du es so nimmst, es sind Haferflocken, es sind sicherlich noch ein paar Körner drin und ansonsten eben Kakao. Also dazu ein paar Früchte und es ist perfekter Start in den Tag. Also das kann man zum Beispiel machen und ansonsten, ja, für die Schule dann eine Stulle mitzugeben, belegtes Brot beispielsweise, das sollte auch nicht das Problem sein und dann wirklich nach Möglichkeit. Nicht dieses ganze ungesunde Zeug an Riegeln, also wie zum Beispiel Mars, Snickers und wie sie alle heißen, da sollte man möglichst drauf verzichten und dann ein bisschen Obst in die Brotdose rein, eventuell ein paar Scheiben Gurken. Also dann bist du gut ernährt. Also
Und
das geht wirklich relativ schnell und zu sagen, ich habe keine Zeit, das lasse ich ehrlich gesagt so nicht gelten. Ansonsten, man kann natürlich, es gibt auch in Discountern, Gemüsepfannen, die sind fertig als Beispiel, mediterranes Gemüse oder ich sag mal so, was habe ich jetzt gesehen? Irgendwas orientalisches oder asiatisches, das kann man bedenkenlos kaufen. Das ist dabei vielleicht auf Nutri-Score achten, das ist Nutri-Score A und da machst du nichts falsch.
Wie siehst du den Grundsatz? Viele sagen ja heute noch, gesunde Ernährung ist teuer. Was sagst du zu dem Grundsatz? Stimmt der?
Du kannst eine gesunde Ernährung teuer machen, überhaupt keine Frage. Du kannst sie aber auch preiswert machen, indem du beispielsweise viele Sachen im Angebot kaufst, also wirklich darauf achten. Ich muss jetzt zum Beispiel im Dezember keine, ich sag das mal so, Pfirsiche kaufen oder ich muss im Dezember keine, ja, ich sag mal so, Mango kaufen, etc. Diese ganzen exotischen Geschichten. Da sagen wir dann immer, okay, wie heißt das so schön, ein Apfel tut es auch oder anderes Gemüse. Ich muss eben halt saisonal kaufen und möglichst regional und dann kriege ich es auch einigermaßen preiswert. Klar, wenn ich jetzt Gemüse haben möchte wie Spargel, Spargel ist nun mal teuer, da muss man eben gucken, ob man da unbedingt Spargel braucht oder man isst einmal pro Jahr dann Spargel, dann ist es vielleicht auch okay. Und ansonsten, wie gesagt, es gibt so viel Gemüse im Angebot. Hülsenfrüchte sind beispielsweise relativ preiswert und da kann man so gute Gerichte draus zaubern. Das ist schon, ich glaube, es liegt eher daran, dass die Lust am Kochen fehlt.
Das stimmt, und die muss man erstmal wecken.
Genau.
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 Wie bekommt man das denn hin, die Lust zu wecken?
Das war bei mir, ich habe sehr spät angefangen mit Kochen und ich habe mich aber nicht entmutigen lassen, habe gesagt, okay, ich will das jetzt durchziehen und da habe ich natürlich auch einige Böcke geschossen, also wo ich dann also beispielsweise bei der ersten Ente, die ich gemacht habe, ja, ich würde sagen, das zwischen dem rohen und verbrannten Teil, das hat am besten geschmeckt. Ja, also das sind natürlich Fehler, da ist keiner davor gefeit, das wird auch in der Kochausbildung, das wird auch Profis passieren. Ja, also man muss eben halt dranbleiben und ja, ich freue mich halt, wenn es Menschen, für die ich koche, wenn es denen schmeckt. Na, und das mittlerweile ist überwiegend der Fall. Ja, und dann eben halt ganz einfach auch diese Wissensvermittlung und man muss eben halt wirklich. Ich habe zum Beispiel auch Unmengen an Kochbüchern und gucke natürlich auch Unmengen an Zeitungen durch, gerade so Diabeteszeitungen. Mir ist gestern auf der FIBO in Köln eine Zeitung in die Hand gefallen. Also das geht dort um, ich glaube, Leben mit Diabetes oder irgend sowas. Ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, auch egal. Jedenfalls die Rezepte, wenn ich dann sehe, dass da drin steht zum Beispiel zuckerfreier Haferkeks. Na, da denkst du ja, das hört sich ja gut an. So, da sind aber haufenweise überreife Bananen drin, dann sind da noch Cranberries drin, dann sind, was weiß ich hier, noch ein bisschen Ahornsirup und sowas alles. Also das ist nichts anderes als Zucker in einer anderen Form. Also von daher muss man eben halt nur ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, es geht immer darum, Menschen Alternativen zu zeigen, die zum Beispiel freundlich sind zum Blutzucker, die den nicht so hochhauen lassen. Und das, glaube ich, muss der Plan sein. Denn bei vielen ist es so, die sind ja experimentierfreudig. Menschen lieben ja auch Abwechslung in der Küche. Und dann muss man eben ganz einfach sagen, pass mal auf, nimm vielleicht mal dieses Lebensmittel, lässt du beispielsweise weg und ersetzt das zum Beispiel durch ein Vollkornprodukt. Oder beim Kuchen. Ich glaube, die meisten von uns mögen Kuchen. Ich schließe mich da ja gar nicht aus. Und ich mache das aber so, dass ich, wie gesagt, mein Mehl selber mahle und dann kombiniere ich das zum Beispiel noch mit gemahlenen Mandeln oder mit gemahlenen Haselnüssen. Und dann hat man das schon ein ganz klein wenig entschärft. Und beim Zucker bin ich wirklich so, dass ich sage, diese Unmengen Zucker, die in den meisten Rezepten sind, sind gar nicht notwendig. Ja, also wenn ich zum Beispiel sehe, dass da auf ein Rezept zum Beispiel 200 Gramm Zucker kommen, warum? Ich nehme dann eben halt 30 Gramm Zucker. Das ist auch völlig ausreichend von der Süße her. Und wenn man dann zum Beispiel noch einen Obstkuchen macht und belegt den mit Äpfeln oder sonst was, dann reicht ja die Süße der Früchte für sich genommen auch aus, um den Kuchen wirklich gut werden zu lassen.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt gerade schon von der FIBO sprichst, da fällt mir ein, viele, gerade auch auf Social Media, es gibt ja mittlerweile etliche Nahrungsergänzungsmittel in ganz verschiedener Form, Zuckerersatzstoffe, die einfach die das Essen süßen sollen. Was hältst du denn davon, um sowas in die Ernährung einzubauen?
Also Nahrungsergänzungsmittel, ja. Also gerade beim Diabetes ist es eigentlich relativ wichtig, dass man vielleicht auch seinen Nährstoff oder ganz einfach mal eine Analyse machen lässt, weil wild rum zu supplementieren, davon halte ich auch nichts. Also in den meisten Fällen, also was wir also unbedingt brauchen aus meiner Sicht, das ist D3K2, also dieses sogenannte Sonnenvitamin, was wir also in Deutschland meistens der Großteil der Bevölkerung eben halt zu wenig hat. Da sage ich, okay, das sollte sein. Omega-3 auf jeden Fall, denn so viel Fisch gibt es gar nicht oder so viel Fisch kannst du gar nicht essen, um deinen Bedarf zu decken. Ich habe mal irgendwo gelesen, du müsstest 300 Gramm Lachs pro Tag essen oder 1,2 Kilogramm Grünkohl tun es auch. Aber wer isst das schon? Na, also da denke ich mal, ist es schon recht sinnvoll, die beiden zu supplementieren. Und wenn du beim Diabetes 2 unterwegs bist und kriegst Metformin, dann empfiehlt es sich meistens auch Magnesium zu supplementieren, weil Metformin ist eben halt, wie sagt man, ist als Magnesiumräuber bekannt. Ja, und dann eventuell hochdosiert, da gibt es also einige Studien, Vitamin C hochdosiert, also 1000 Milligramm Vitamin C am Tag. Das kann auch hilfreich sein, aber da müsst ihr ganz einfach mal, bevor ihr da, wie gesagt, wild irgendwelche Sachen kauft, mal mit dem Arzt reden. Und meistens kann man das, in vielen Fällen kann man das eben halt bestimmen. Und beim Vitamin C ist es auch nicht ganz so dramatisch, weil wenn du da ein bisschen viel hast, das wird vom Körper ausgeschieden. Anders ist es zum Beispiel beim Vitamin D3. Also ich habe da jetzt mal eine Studie gelesen. Da ist in einer Kapsel Vitamin B3, sind da 50 Milligramm gefunden worden. Und die maximale Dosis pro Tag sollte, glaube ich, bei 3 Milligramm liegen. Also das ist dann schon toxisch. Na, und da muss man eben halt wirklich aufpassen. Da sollte man wirklich gucken, wie ist die Zusammensetzung. Und nach Möglichkeit gesagt, wirklich vorher erstmal den Arzt konsultieren.
Und was hältst du von diesen Zuckerersatzstoffen? Findest du, wenn man eine
Überhaupt nichts.
gesunde Ernährung hat, braucht man die eigentlich gar nicht?
Genau. Also ich persönlich halte von diesen ganzen Süßstoffen überhaupt nichts. Also mein absoluter Liebling jetzt wieder auf der Fibo, wo ich sage, um Gottes Willen, das ist die Firma More Nutrition mit Chunky Flavor, mit was weiß ich, was die alles haben. Proteinen, also die Proteine, die die verwenden, das ist, wie sagt man, billig, billig, billig. Und natürlich diese ganzen Süßstoffe sind natürlich auch sehr, sehr billig, schick verpackt, das gebe ich zu, und mit haufenweise künstlichen Aromen. Aber das steht also bei Ernährungsmedizinern beispielsweise doch im Verdacht, dass das den Diabetes befördert oder auch dazu führen kann, dass Diabetes ausgelöst wird. Denn dieser wirklich extrem süße Geschmack, der ja in weiten Teilen unserer Bevölkerung vorhanden ist, den wollen wir ja ein bisschen reduzieren eigentlich. Und das klappt am allerbesten, wenn man wirklich die tägliche Dosis Zucker deutlich reduziert und nicht durch dann haufenweise Süßstoffe irgendwie ausgleicht. Das ist beispielsweise gekonnt, wenn du auf dem Kuchen zum Beispiel 200 Gramm Zucker ursprünglich drin hattest und ersetzt das durch 200 Gramm Erythrit. Das bringt überhaupt nichts. Ne? Also das ist dann wirklich deutlich besser. Ich sage mal, die Dosis macht das Gift, und ich glaube, da gibt mir eigentlich jeder Ernährungsmediziner und jeder Diabetologe recht, wenn man sagt, okay, es betrachtet Zucker als Gewürz, so sehe ich das zumindest, und dann kann auch leichte Süße sehr, sehr gut schmecken.
Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, Andreas, ich habe gar keine Motivation, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, es ist mir alles im Moment zu viel und das mit der Bewegung, das schaffe ich auch nicht. Was empfiehlst du denn den Leuten, wie sie am besten starten?
Also, ist ja ganz klar, wie sagt man immer so schön, Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden. Und eins ist ganz gewiss, der Diabetes bleibt euch den Rest des Lebens erhalten. Und ihr könnt natürlich mit einigen wirklich einfachen Maßnahmen eine ganze Menge erreichen. Ich bin jetzt so, dass ich sage, Gewichtsreduktion steht bei mir nicht im Vordergrund, denn es ist ja so, viele Arztpraxen oder viele Ärzte sagen, sie müssen Gewicht reduzieren, sie müssen die Ernährung umstellen und sie müssen sich bewegen. Leichter gesagt als getan. So, und da ist es eben ganz einfach so, dass ich sage, gut, wir versuchen mal, eure Ernährung ein ganz klein wenig anzupassen und umzustellen. Und das funktioniert in den meisten Fällen auch gut. Und bei der Bewegung ist es eben ganz einfach so, ich sage, ihr müsst ja nicht irgendwo zunächst mal ins Fitnessstudio gehen, ihr müsst nicht irgendeinen Hochleistungssport vollbringen, sondern es ist schon viel gekonnt, wenn ihr ganz einfach von eurer geliebten Couch aufsteht und dann beispielsweise euch auf der Stelle hin und her bewegt. Na, also ganz einfach, ich sage mal, das ist hocheffektiv, hochwirksam. Ich sehe das, wenn mein Blutzucker beispielsweise ein bisschen hochgeht und ich habe jetzt nicht unbedingt viel Zeit, noch nach draußen zu gehen, dann stelle ich mich einfach auf der Stelle hin und marschiere zügig auf der Stelle. Das ist hocheffektiv und bringt innerhalb von 10 bis 15 Minuten den Blutzucker wieder zurück, Time in Range, und damit ist viel gekonnt. Ja, und gerade auch so beim Essen, ich sag immer, okay, ich gebe euch mal die entsprechenden Rezepte, guckt euch das mal an, ob da was für euch dabei ist, und dann können wir das auch gerne mal zusammen kochen oder ihr probiert das eben ganz einfach aus. Oder es gibt ja auch in den Discountern entsprechend, das hatte ich vorhin schon gesagt, diese Gemüsepfannen als Beispiel. Dann nehmt ihr euch sowas mal, das ist relativ preiswert. Und bei den Sättigungsbeilagen, ich hasse dieses Wort, also ich muss ja nicht ungefähr einen Riesenberg Kartoffeln drauf haben. Da ist es eben ganz einfach so, dass ich sage, verdoppelt mal den Gemüseanteil auf dem Teller und nehmt mal diese sogenannte Sättigungsbeilage, da nehmt halt weniger. Ja, also und dann Vollkornreis beispielsweise statt den ganz normalen. Wie heißt denn Basmati-Reis? Also da ist auch schon sehr viel gekonnt. Also ich glaube, das ist relativ einfach zu handeln. Und dann, wie gesagt, wichtig ist, ein bisschen Bewegung zunächst mal in den Tag integrieren. Ich beispielsweise für meinen Teil, wie ich angefangen habe, habe angefangen, Fahrrad zu fahren. Also es ist ja so, ich war ja auch 35 Kilogramm schwerer. Das heißt, es ist mir natürlich auch alles schwer gefallen. Und was wäre gegangen? Es wäre gegangen Schwimmen, es wäre gegangen Fahrradfahren und es wäre vielleicht gegangen draußen spazieren zu gehen, also walken. Joggen würde ich da nicht empfehlen, weil das geht dann wirklich auf die Gelenke und ist sehr kontraproduktiv, wenn du dabei noch die Gelenke kaputt machst. Das muss nicht sein. So, und ich habe mich fürs Fahrradfahren entschieden, weil es am einfachsten zunächst mal war. Schwimmen ist immer relativ mit relativ hohem Aufwand verbunden, zeitlicher Aufwand. Du musst deine Klamotten packen, du musst dann zum Schwimmbad hinfahren und das dann alles organisieren. Also das ist relativ aufwendig. Für mich war es so, ich habe mein Fahrrad aus dem Fahrradkeller geholt, mich draufgesetzt und bin losgefahren. Ich glaube, das können ganz, ganz viele. So, und dann eben halt, wie gesagt, wirklich wichtig ist die Kontinuität. Wichtig ist, das möglichst täglich dann zu machen. Und beim Essen gibt es so leckere Sachen, wo wir Sachen ersetzen können. Also wenn ich immer höre, abnehmen oder nicht abnehmen, ja, oder irgendwie sowas, alles ohne Verzicht. Ja, ohne Verzicht wird es in der Form nicht gehen. Also es geht eigentlich immer nur, dass ich bestimmte Sachen, die ich bisher geliebt habe und die ich gerne gegessen habe, dass ich die eben entweder deutlich reduziere oder durch andere Sachen ersetze.
Ja, ich glaube halt auch, dass viele Personen, denen gesagt wird, okay, du musst dich jetzt gesünder ernähren und du musst irgendwie mehr Bewegung in den Alltag bekommen, erstens mal gar nicht wissen, was macht mir eigentlich Spaß. Ja, also die verbinden das dann direkt so, oh Gott, Sport, das ist gar nicht mein Ding. Dabei gibt es ja so viele Sportarten, die auch einfach richtig Spaß machen können. Und dann gibt es ja auch viele, ich meine, ist genauso auf Social Media stark beworben, diese ganzen Diäten, die Saftkuren und die ganzen Shakes. Und dann trinkst du morgens einen Shake und mittags darfst du dann aber nur so und so viel essen. Dann verbinden die Leute das mit Hungern. Dabei geht es ja einfach darum, da eine gute Balance zu halten und nicht gar nichts zu essen oder viel, viel, viel weniger, sondern einfach auch das Richtige, oder?
Genau. Also ich habe beispielsweise, ich halte von diesen Saftkuren überhaupt nichts, weil das Einzige, was die machen, die leeren deinen Geldbeutel und das lassen die sich ja also richtig gut bezahlen. So, also ich persönlich bin der Auffassung, oder ich habe damals, wie ich also auch Gewicht reduziert habe, ich habe also sehr, sehr viel gegessen. Also meine Kauwerkzeuge haben also eigentlich nicht stillgestanden. Ich habe aber immer irgendwo frisches Gemüse zu stehen gehabt, entweder Kohlrabi, Möhren, Gurke, Tomaten, also immer irgendwo was, was man dann sich hinter die Zahnreihe gelegt hat. Und ich muss sagen, ich war immer satt. Ich war jetzt nicht so, dass ich sage, also um Gottes Willen. Und meine Schwiegermutter hat mal gesagt, also wenn ich so sehe, was du alles in dich reinstopfst, dass du abgenommen hast, das kann ich gar nicht glauben. Und es ist ja ein riesengroßer Trugschluss zu sagen, du musst dich jetzt nur Low Carb ernähren, du musst dich ketogen ernähren oder irgend sowas. Das ist alles Blödsinn. Um Gewicht zu reduzieren, brauchst du schlicht und ergreifend ein Kaloriendefizit. Ohne den wird das alles nichts. Und dieses Kaloriendefizit kann ich ganz einfach erreichen. Ich esse so weiter wie bisher, nur mal als Beispiel, und setze meine Bewegung massiv nach oben. Das heißt, mein Energieumsatz steigt dann. Und da habe ich dann schon eine ganze Menge gekonnt. Und noch besser ist es natürlich, wenn ich gerade auf Gemüse zurückgreife. Gemüse hat sehr, sehr wenig Kalorien, hat sehr, sehr wenig, also das meiste jedenfalls, wenn wir es eben halt so zubereiten, dass wir mit gesunden Ölen arbeiten. Wenn man natürlich da, wie sagt man, ein halbes Stück Butter oder irgendwie sowas dann immer ran knallen, dann bringt das auch nichts. Aber man kann das, wie gesagt, so gesund zubereiten und das ist auch wirklich sehr gut schmeckt, dann hast du relativ schnell ein Kaloriendefizit, du bist satt. Ich habe das mal bei einem meiner Coachings erlebt. Die junge Dame kam zu mir mit einem HbA1c von 7,4 oder so. Und der Diabetologe meinte, wenn der HbA1c nächstens nicht runter ist, dann müsste sie neben dem Langzeitinsulin auch zu den Mahlzeiten spritzen. So, und die hat mich dann gefragt, ob ich ihr helfen kann. Ich sagte, ja gut, wir probieren es mal. Die hat dann angefangen, täglich auch ihre Runde auf dem Fahrrad zu fahren und hat dann nach meinen Rezepten gekocht und hatte dann innerhalb von, ich glaube, 2 Monaten den HbA1c von 7,4 auf 6,3 runter. Und das war dann so. Und dann hat sie mich nachher mal gefragt, Andreas, Warum nehme ich aber nicht ab? Sondern guck dir mal die Portionen an, die auf meinen Tellern abgebildet sind, und guck dir mal vielleicht an, was du auf deinem Teller hast. Und sagst du, oh ja, da ist ein Unterschied. Und dann hat sie das auch ein bisschen reduziert, hat dann also, wie gesagt, den Gemüseanteil erhöht, hat die Sättigungsbeilagen etwas runtergeschraubt, und siehe da, sie hatte dann innerhalb von, ich glaube, 8 Wochen 8 Kilo weg.
Ja, so kann es gehen, auf jeden Fall.
Genau, aber wie gesagt, für mich steht absolut im Vordergrund zunächst mal die Ernährung und möglichst Bewegung in den Tag zu integrieren. Das Abnehmen kommt dann meist von ganz alleine. Und es soll ja nicht darum gehen, dass man hier mal kurzfristig innerhalb von 14 Tagen meinetwegen 4 Kilo abnimmt. In der ersten Zeit verliert der Körper ohnehin nur Wasser, und das würde sich ganz schnell wieder einlagern, wenn du deine Ernährung, wenn du dann in alte Gewohnheiten zurückfällst. Und deswegen sage ich auch immer, diese ganzen Crash-Diäten, diese ganzen Mono-Diäten, was du nicht essen darfst und was du wiederum, auf was du verzichten sollst, also Low Carb, Ketogen oder du sollst also zum Beispiel, ich habe das mal bei meinem Vater erlebt, also das war sicherlich eine Form von ketogener Ernährung, eine Bockwurst-Diät. Das ist so das Schrägste, was ich mal gehört habe. Die haben also früh, mittags, abends Bockwurst gegessen. Ich will jetzt nicht sagen, ich mag auch ab und zu meine Bockwurst, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich das früh, morgens, abends essen sollte, das wird mir zu den Ohren raushängen.
Oh ja,
Na, und dann,
genau.
klar, das Gewicht ging erst mal runter, aber das ging auch ganz schnell wieder hoch.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher Teil. Erstens, man darf sich nicht nur darauf konzentrieren, abzunehmen, sondern einfach ja, gesünder zu essen und sich mehr zu bewegen, weil es dem Körper einfach gut tut. Jetzt nicht unbedingt, weil man Kilos verlieren möchte, dann kommt das ganz von allein und man muss das Ganze wirklich langfristig sehen. Also man muss einfach sagen, okay, ich muss auch was finden, was ich durchziehe und nicht was ich jetzt mal eine Woche mache und danach ist es mir viel zu viel und ich habe gar keine Lust mehr drauf und dann höre ich wieder auf, ne? Weil das bringt ja für die Gesundheit in dem Sinne nichts.
Genau. Ich habe das ja alles hinter mir. Ich habe ja auch zigmal versucht, also Gewicht zu reduzieren. Ich habe also, ach, was weiß ich, was ich da alles veranstaltet habe. Und irgendwann nach einer Woche habe ich dann wieder entnervt aufgegeben. Na, und es ist genauso, wenn zum Beispiel dir irgendjemand in der Familie sagt, also du musst abnehmen. Na, also meine Frau, die hat das also seit Jahren gepredigt, hat gesagt, also du bist zu dick, du solltest dich mehr bewegen. Ich habe nur gesagt, du solltest dich mehr bewegen. Aber das ist eben ganz einfach so, ob eigene Verwandte dir was sagen oder in China platzt ein Sack Reis, das kommt so ziemlich aufs Gleiche raus. Du selber für dich musst wollen, du musst es wirklich wollen, musst sagen, okay, ich will jetzt was verändern, und da muss man es durchziehen. Na, da kann man nicht sagen, okay, ich gebe jetzt hier nach ein, zwei Tagen, nee, ach, das ist mir alles nichts. Ne? Also man muss dranbleiben. Also wenn ich so dran denke, das erste Mal auf dem Fahrrad, also nach, ach, was weiß ich, wie lange, und ich habe für eine Runde von, ich sag mal, 15 Kilometer ungefähr eine Stunde gebraucht, eine knappe Stunde. Und dann habe ich das aber wirklich jeden Tag durchgezogen. Die Kontinuität ist wichtig, und dann bewirkt das auch was. Aber am ersten Tag, das wollte ich sagen, oder also die Nacht danach oder der Morgen danach war schrecklich. Also ich hatte Muskelkater, ich habe Muskeln gespürt, die habe ich wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr gemerkt. Und da denkst du, oh Gott, ist das nun wirklich das Geeignete für dich? Und nee. Und dann habe ich gesagt, okay, du ziehst das jetzt durch, und habe mich dann natürlich auch entsprechend leicht bewegt, zunächst mal am Morgen. Und siehe da, irgendwo der Muskelkater verschwand dann allmählich, und dann ging es wieder aufs Fahrrad, und meine Zeiten wurden natürlich auch deutlich besser, und ich bin auch sehr viel fitter geworden. Und das ist eben halt ein kontinuierlicher Prozess, geht nicht von heute auf morgen, aber ich sag mal so, wenn man das wirklich mal 4 Wochen durchzieht, dann ist das also echt eine gute Sache.
Ja, man muss es für sich tun, man muss es integrieren, man muss es auf die, also langfristig auf jeden Fall sehen. Und ich glaube, dann ja, kann man da schon viel verändern. Wie findet man dich denn, Andreas? Wenn man jetzt sagt, wow, der Andreas hat mich total überzeugt mit seiner Art und ich habe auch total Lust, was zu verändern. Ja, wie kann man dich denn kontaktieren oder wie kann man dann so ein bisschen dran teilnehmen an dem, was du tust?
Also zum einen mache ich natürlich sehr viel auf Instagram. Da bin ich als der Diabetes-Experte unterwegs. Zu dem Namen muss ich vielleicht auch noch was sagen. Ich habe ja zunächst mal als absoluter Frischling mit dem Diabetes angefangen und habe mir alle möglichen Fachbücher gekauft. Ich habe auch ein Jahr ungefähr gebraucht, bis ich dann nach der Diagnose mit Social Media begonnen habe. Und hatte dann nachher irgendwann ein Buch vom Trias Verlag in der Hand, und zwar das große Handbuch für Diabetiker. Und der Professor Dr. Stranzl, der hatte dann mal irgendwo geschrieben, egal ob blutiger Neuling oder gewiefter Diabetesexperte. Und da war dann dieser Begriff vom Diabetesexperten geboren. Und ich würde sagen, mittlerweile würde ich schon denken, das ist ganz in Ordnung. Also bei mir kannst du gesunde Ernährung lernen, bei mir kannst du Bewegung lernen. Was du bei mir nicht lernen kannst, ist beispielsweise Medikation, also ärztliche Behandlung. Sowas, da halte ich mich komplett raus. Das ist mir im Übrigen auch verboten. Das ist hier in Deutschland den Ärzten und Apothekern vorbehalten und den Heilberufen. Aber da muss man eben halt immer aufpassen, wenn jetzt zum Beispiel Leute Tipps geben zur Medikation oder so, da würde mir nie in den Sinn kommen, denn das soll der Arzt entscheiden, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht leisten und das darf ich auch nicht leisten.
Aber ich denke mal, durch deine Unterstützung und durch deine Hilfe, ja, wird da schon viel gemacht, auch ohne Medikation. Also die Medikation ist ja mal jetzt ganz außen vor. Ich glaube aber, das hilft auf jeden Fall schon vielen weiter, auch einfach für die Motivation.
Klar.
Hast du noch irgendwas, was du sagst, die Leute müssen das jetzt noch unbedingt über dich oder über die Ernährung oder über die Bewegung wissen?
Also kontinuierlich dranbleiben, kontinuierlich die ganze Sache durchziehen, dann ist da ganz, ganz viel gekonnt. Also es sind wirklich die kleinen Veränderungen des Lifestyles, die ganz große Sachen bewirken können. Na? Und also jeder, der sein, also es ist ja vom Grundsatz her ist ja Diabetes relativ einfach. Ich sage mal, den HbA1c runter, die Time in Range, also Zeit im Zielbereich raus, rauf und aus die Maus. So einfach ist das eigentlich.
Ja, Thomas, möchtest du noch irgendwas sagen? Gibt es noch irgendwelche Events, die bezüglich Diabetes, Essen, jetzt außer das große Projekt mit Andreas, irgendwie im Vordergrund stehen zu dem Thema?
Ja, nochmal zurück zum Projekt Kochen mit Andreas. Wir gehen natürlich auch mit den Kindern und Jugendlichen, das steht demnächst an, denke ich, im Supermarkt und schauen uns dann natürlich eben Obst, Gemüse an, weil vieles kennt man nicht und natürlich auch auf Fertigprodukte die Zutatenliste. Was ist gut, was ist gesund, was sollte man weglassen, welche Zutaten heißt, da ist versteckter Zucker drin und, und. Also, dass die das auch lernen. Ja, also, das gehört auch zu diesem Projekt dazu. Wir haben schon Anfragen gehabt, ob man das nicht auch für Erwachsene machen kann. Ja, wir können es auch für Erwachsene machen. Zurzeit in Düsseldorf, Umkreis von, weiß ich nicht, 50 Kilometer vielleicht oder so. Wenn jetzt, was weiß ich, vier, fünf, sechs Leute sagen, okay, wir möchten mal mit Andreas gesunde Ernährung machen oder der soll uns was erzählen. Wir kochen mal ein Gericht dabei, ist auch möglich, weil Erwachsene sollen sich auch gesund ernähren. Ja, weiterhin haben wir ja das Projekt den Diakompass und im Diakompass können sich Leute eintragen, die zum Beispiel einen Online-Shop haben, Ernährungsberater, Coaches und. Also alles, was im Bereich Diabetes unterwegs ist. Das heißt, es ist dann praktisch ein Förderbeitrag von 25 € jährlich, nicht monatlich, jährlich. Ja, das Geld, was da überbleibt, geht in das Projekt Kochen mit Andreas für Kinder und Jugendliche. Also man unterstützt uns mit diesem Eintrag, dass wir dieses Projekt weiter ausbauen können und ja, noch größer machen können. Du sagtest
Genau.
vorhin, ob es ja einfache Rezepte und ist schlecht zu kriegen zum Beispiel oder. Ja, das gehört auch zum Projekt. Es wird, ich denke, dieses Jahr noch was geben, wo Personen auf einfache Rezepte zugreifen können, auf einfache Produkte, auf einfache Lebensmittel, die es auch im Supermarkt gibt. Da sind wir jetzt in Kontakt mit einer Person und die Person möchte Andreas auch gern dazu haben. Und von daher, wenn Andreas da mit drin ist im Projekt, dann wird es auch schneller gehen und wir werden da eine Lösung oder die Sache anbieten können. Aber dazu später, im späteren Podcast, dann noch mehr.
Ja, auf jeden Fall. Das klingt alles super vielversprechend und vielen, vielen Dank euch für die tolle Folge. Also ich konnte sehr viel mitnehmen. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer auch. Und genau, Andreas, wenn die Hörerinnen und Hörer dann noch mehr über dich erfahren wollen und jetzt so ein bisschen Blut geleckt haben, dann wissen sie ja jetzt auf jeden Fall, wo sie dich finden. Du machst weiter fleißig auf Social Media, die Dia-Engel machen weiter. Und ja, also ich glaube einfach dadurch, dass man sieht, man ist nicht alleine, man hat da irgendwie eine Community, es geht ganz vielen Leuten ähnlich und es gibt viele Alternativen, die jetzt nicht unbedingt Verzicht bedeuten. Ich glaube, ja, das motiviert auf jeden Fall sehr. Dann danke ich euch für die Folge und wünsche euch noch einen ganz tollen Sonntag, ihr zwei.
Ja,
Dankeschön.
danke auch so.
Macht's gut. Tschüss.
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 Meine Lieben, das war wieder eine sehr, sehr schöne Folge, aus der wir ganz viel Wissen mitnehmen können. Alle Informationen zu den Dia-Engeln und zu Andreas und so weiter und so fort findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die Sommermonate. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört bei Talk mit den Dia-Engeln und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit.